30-year-old female, blunt facial trauma, suspected nasal fracture, no LOC.
31-year-old male, head trauma with a forehead lack. He fainted in the bathroom.
It was a shower.
Oh, you picked a great day for this, Xander. They're not busy at all. What's your turnaround time here? We have a 9 p.m. flight to Miami to catch our honeymoon cruise.
Karen and Xander. My favorite couple returns.
You know them?
Go on. Tell her how you proposed. Last time we were in here, he put a ring on his...
That's you guys.
You're a legend around here. What you do now, bro?
It was our wedding last night?
Mm-hmm.
I thought we'd be a little adventurous.
Ugh, he fell on me in the shower while we were...
Dancing.
Okay, 5 and 6. Be right there. Thank you.
Thank God that went down.
All this hospital needed was another unexploded ordnance.
Enhancers, Xander? Really?
I was thinking that I wanted to give you the best night of your life. It's just that you've been so stressed about this wedding.
I have not been stressed.
You fired 6 florists.
So sue me for wanting everything perfect. I'm sorry. You're right.
I want it perfect, too. I took dance lessons 2x a week so I wouldn't look like an idiot in front of your family.
That ship sailed, though.
Don't listen to him. You're no idiot. You married me. I love you, husband.
I love you, wife.
I can't wait to meet your children.
Hopefully we never will.
Komport 926, Generatia. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 926. Komport, den ich am heutigen ein bisschen kühlen, aber clearen. Freitag, dem 26. Mai 2023, Tag 146 in der KW 21 aufgenommen habe. Die Intros sind nochmal aus der 9. Folge der 2. Staffel Code Black, That Couple Again. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, ist nicht so sehr das eine Ehepaar, sondern wieder die üblichen 3 Teile bestehen aus 2 Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im 3. Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist Teil 2, die Politik-Ecke Teil 2, in der sich Regierungs- und Wirtschaftsmeldungen eingefunden haben, die allerdings so wenige waren, dass ich da ein bisschen mehr nachschieben musste. 4,2 Grad, Vielzweck 2 Grad, Clear Greetings! Die 4,2 Grad, Vielzweck 2 Grad, Taupunkten 2 Grad, der Wind macht irgendwas zwischen 7 und 7 km/h, ich vermute mal 7. Luftdruck ist 14,29,4, Cloudiness 0%, Visibility 16 km, sagt er, Preke, haben wir keine, Humidity 91%. Versapro lässt von 6 Uhr behaupten, es sei 8 Grad gewesen, es wäre sonnig, es fielzlegte 6, Taupunkte 4, humidierte 78%, Luftdruck 10,29,5 oder 10,23, wie wir ins Gerät misst, Wind irgendwo zwischen 15 und 30 km/h. DWD. Wenn er sich da mal ausmehrt. Lässt der DWD von 6 Uhr wissen, Luftdruck 10,29,4, Temperatur 4,2, Luftfeuchte 91, Niederschlag 0,0, Wind aus NW mit 6 bis 8 und Vulcan Loss.
It's 6:24.
Jawohl.
It is weather 6:24, sunny 6 degrees Celsius, feels like 4 degrees Celsius, dew point 3 degrees Celsius, visibility 26.29 kilometers, pressure 1029.11 millibars, rain 0 millimeters with 0% probability, air quality 2, good.
Jawohl. Kommen wir dann bei der bescheuerten Regierung an. Da hätten wir als erstes mal eine Gasspeichermeldung von Montag, weil wenn man die Gasspeicher, die es da jetzt gibt, die Erdgasspeicher nimmt und sich daher beifantasiert, da könnte man ja Wasserstoff reinkippern, dann hat das ein klitzewinziges Problem, weil die Speicherkapazitäten müssten dafür mehr als verdoppelt werden. Weil stellt sich raus, wenn man ernsthafte Mengen Wasserstoff irgendwo unterbringen will, dann braucht man signifikant viel mehr Speicher, als wir bisher haben. Ja, so ein Zufall, aber auch mal ganz davon abgesehen, dass Wasserstoff ja auch verdammt klein ist und deswegen auch aus relativ winzigen Lücken entkommen kann. Oder anders ausgedrückt, du kippst irgendwo 100 Einheiten Wasserstoff rein und lässt den da eine Weile liegen. Dann hast du aber hinterher, wenn du Glück hast, vielleicht noch 50 Einheiten, die du wieder rausholen kannst. Der ganze Rest ist irgendwo hinweg diffundiert. Weil, naja, Wasserstoff ist berühmt dafür, dass es ein sehr kleines Atom ist. Sehr viel kleinere Atome haben wir nicht. Na, aber hey. So, und unsere Studien haben ergeben, dass es im heutigen Bestand ein Gasbrechen, eine Wasserstoffspeicherkapazität in Höhe von 32 Terawattstunden bereitgestellt werden kann. Langfristszenarien würden aber bis 2045 74 Terawattstunden brauchen. Ergo, ja. So, wir haben also im Moment noch nicht mal mehr ansatzweise eine Speicherkapazität, die ausreichen würde. Überraschung, Überraschung. Ja, also genau genommen überrascht mich da genau gar nichts dran. Das Überraschende daran ist, dass überhaupt irgendwer sich jetzt schon mal die Zahlen anguckt und sagt, das passt nicht. Aber dann in der Nacht zu Dienstag Scholl kloppt. Und zwar hätte irgendwie der Scholz am Montag in einer Schule im brandenburgischen Kleinmachnow gesagt, er habe den Eindruck, dass die Aktionen von, ist es letzte Generation, von irgendwelchen Klimaschützern nicht dazu beitrügen, dass irgendjemand seine Meinung ändere, sondern es ärgerten sich vor allem alle. Er finde das völlig beklug, sich irgendwie an ein Bild festzukleben oder auf der Straße, so Scholz. Das wiederum regte dann die Umweltdemonstrantierenden auf. Morning Goldenauer Enz, 6:27 Uhr. Ja, das überrascht mich jetzt auch nicht sehr. Was mich mehr überraschen würde, wäre, wenn der Scholz mal irgendwie sinnvolle Äußerungen machen würde oder gar sinnvolle Politik. So, weil da ist er nicht berühmt für. Dazu erklärte die letzte Generation, Scholz präsentiere sich als der liebe Onkel, obwohl er wisse, dass er diese Kinder gerade in einen globalen Schulbus schiebe, der mit 98% Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. Damit zitierten die Aktivierten eine Aussage des früheren Leiters des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Hans-Joachim Schellenhuber. Der Witz ist, es gibt ja genügend Wissenschaftler, die verkünden, dass so wie wir da jetzt gerade arbeiten, das nicht weitergehen kann. Diskussion über geplante Pflegereformen wurde im Hamburger Abi mit ChatGPT geschummelt. I don't care, kuriose Sicherheits. Pfanne im Bundeskanzlerkonvoi, was? Man fährt in Frankfurt im Kanzlerkonvoi mit und umarmt Scholz. Ja. Okay, und wo ist das in der Nachricht? So, also, ja, dass der Scholz also jetzt deutlich macht, dass seine Plakate von vor der Wahl von wegen irgendwas mit Klimakanzler nicht viel mit der Realität zu tun haben, überrascht jetzt auch nur Leute, die dachten, dass irgendwelche Werbeplakate irgendwas mit irgendeiner Realität zu tun hätten. Aber hey. So, dann Gutteil. Meldung von Dienstagnachmittag. Und zwar Suchmaschinen wie Google müssen fragwürdige Artikel über Menschen nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs nur dann aus ihren Trefferlisten löschen, wenn die Betroffenen offensichtlich falsche Angaben hinreichend nachweisen können. Die Betreiber sind nicht verpflichtet, diesbezüglich selbst zu ermitteln und auf die Betroffenen zuzugehen. So frei nach dem Motto, da wollte ein Paar aus der Finanzdienstleistungsbranche mehrere kritische Artikel über ihr Anlagemodell aus den Trefferlisten entfernen lassen. Das lehnte der BGH ebenso wie die Vorinstanzen ab. Bei einem Artikel fehlte es bereits an dem notwendigen Bezug zu der Person des Klägers. Hinsichtlich der bei den anderen Artikel haben es die Kläger aber versäumt, gegenüber der Beklagten den ihnen obliegenden Nachweis zu führen, dass die dort enthaltenen Informationen offensichtlich unrichtig wären. So. Oder anders ausgedrückt, da wollte jemand die digitale Gewalt schlechte Bewertungen loswerden. Was Gute, dass noch keine digitale Gewalt ist, auch eine schlechte Bewertung. Gesetz giltet. Weil, wenn das gelten würde, dann könnte man ja mit Strafrecht wild um sich fuchteln. Giltet aber nicht. Und so mussten die Google anscheißen. Und Google sagt so, nö, machen wir nicht. Weiß uns nach, dass das da gelogen ist. Dann machen wir was weg. Also mal ganz davon abgesehen, dass dann machen wir was weg, halt auch verdächtig nach einer Zensurinfrastruktur müffelt, die wir eigentlich allgemein irgendwie nicht so richtig dolle geil finden. Aber hey. So, dann heißt's jetzt. Die Ampelfraktionen von Sippe, der Grünen und FDP haben die Einbringung des Heizungsgesetzes in den Bimbistag verschoben. Also genau genommen heißt es Gebäudeenergiegesetz. oder wie es Frau Gryffelow formuliert hätte, das gute Warmgesetz. Wirtschaftsminister Habeck warf der Philipp wegen der Verzögerung der Wortbruche vor. Die Liberalalalen verteidigen hingegen ihre Blockade. Wirtschaftsminister Habeck betonte, er nehme nun zur Kenntnis, dass sich die FDP nicht an das gegebene Wort halte. Die Ampelparteien hätten im Kotzereiausschuss vereinbart, dass dieser Prozess vor der parlamentarischen Sommerpause abgeschlossen werde. Grünen-Fraktionschef Haas Heelmann sagte, es sei keine Verständigung mit der FDP möglich gewesen. Sie fordere die FDP auf, ihre Blockadehaltung jetzt zu beenden. Blasel, Fasel, Blasel, bla. Ich habe keine Ahnung, was es werden soll, wenn es fertig ist. Was ist das fucking Endgame, wo die Ferengis hinwollen? Weil das CO2 in die Luft Blasheizungen, die vor allen Dingen nach ihrem Einbau ja eine zweistellige Anzahl Jahre genutzt werden sollen, dass man die relativ zeitnah beenden sollte, neu einzubauen, ist was, da kann man auf die Idee kommen, das ist jetzt auch keine neue Neuigkeit, sondern das ist ja eigentlich schon irgendwie seit Ewigkeiten klar. Von daher da jetzt irgendwie eine Totalopposition gegenfahren, was soll das bringen? Na, aber was soll das bringen, ist eine Frage, auf die, bei der warte ich ja schon seit Ewigkeiten auf Antworten. Von daher, ja. So, und die Ferengis bilden sich da jetzt also ein, wenn sie jetzt irgendwie auf Totalopposition gehen. Entschuldigung, ihr seid eigentlich Beteiligter an der Regierung. Wenn sie jetzt aber jedenfalls auf Totalopposition gehen, dann würde das irgendwem was bringen. Ich weiß nicht, wem das was bringen soll. Also vor allen Dingen, wenn man irgendwie da in zweistellig Jahre in die Zukunft denkt, da macht man da eigentlich nur das Problem größer, je länger man wartet. Aber so, dann OZG2 hat die Bundesregierung im Kabinett, nämlich am Mittwoch, ein Paket für die digitale Verwaltung beschlossen. Der Gesetzentwurf zur Änderung des Online-Zugangsgesetzes OZG 2.0 schaffte den Rahmen für die weitere Digitalisierung der Verwaltung sowie zentrale Voraussetzungen für nutzerfreundliche und vollständige digitale Verfahren. Und zwar soll das Bundit als zentrales Bürgerkonto für alle Basisdienste bereitstellen, wie das digitale Bürgerkonto Bundit. Deutschlandweit soll sich damit zukünftig infiziert und Anträge gestellt werden können. Außerdem wird ein digitales Postfach bereitgestellt, über das kommuniziert und Bescheide zugestellt werden können. Eine Zettelwirtschaft, also mal davon abgesehen, Bescheide digital zuzustellen, war da nicht schon mal was? Gab es da nicht irgendwie The Mail? Das Ding mit ganz viel, ohne auch nur Spuren von Verschlüsselung, aka Broken by Design. Die Zettelwirtschaft wird endgültig durch die gesetzliche Verankerung des Unser-Only-Prinzips. Nachweise für einen Antrag, zum Beispiel eine Geburtsurkunde, können zukünftig auf elektronischem Wege bei den zuständigen Behörden und Registern mit Einverständnis des Antragstellers abgerufen werden. Faktische Abschaffung der Schriftform. Weil wenn man den Online-Ausweis benutzen würde, dann braucht man gar nicht mehr händisch irgendwo runterkringeln. Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit von elektronischen Verwaltungshandlungen werden gesetzlich verankert. Blasel, Fasel, Blasel, Bla, Absichtserklärungs-Bla-Fasel, Absichtserklärungs-Bla-Fasel, Absichtserklärungs-Bla-Fasel. Ich meine, schon das Online-Zugangsgesetz war nicht der epische Erfolg, als der man es auf den ersten Blick erwarten könnte, weil, naja, also alles, was das gemacht hat, ist, ja, also das Ding, wo du deine Sachen eingibst, ist irgendwo online, dass dann auf der anderen Seite irgendwo ein Drucker Zeugs ausdruckt, kann dir ja egal sein. So, oder anders ausgedrückt, die Ämter, da haben sich Verfahren durchaus nicht unbedingt ändern müssen, weil, ja, also das, was dann auf dem Drucker da hinten rauskam, das wurde halt digital irgendwo eingegeben, aber es kam halt trotzdem immer noch aus einem Drucker raus. Ja, ich weiß auch nicht. So, genau, das waren die Regierungsmeldungen. Kommen wir dann zur Wirtschaft. Und da geht es am Montag früh mit Preiserie los, weil etliche Energieversorger hatten angekündigt, die an den Börsen seit längerem stinkenden Preise für Strom und Gas dann bei Gelegenheit auch mal an Kunden weitergeben zu wollen. Meldet eine Zeitung unter Berufung auf ein Vergleichsportal Ferifuchs, das auch als Vermittler von Energie Vermittler von Energieverträgen tätig ist. Demnach sollen im Mai Juni und Juli 91 Strom und 80 Gasanbieter ihre Preise senken. Strom werde im Schnitt um rund 14% günstiger, Gas um 23%. Das Niveau bleibe aber hoch, heißt es weiter. Ja, ich meine, der Witz ist der, wenn du die Gas- und Strombörsenpreise begucken kannst, stellst du fest, die sind aber schon wieder einigermaßen da, wo sie vor dem Krieg waren, wenn nicht sogar teilweise niedriger. So, wann wirkt sich das denn mal auf Endkundenpreise aus? Klar kannst du irgendwie argumentieren, ja, aber wir haben da die, also beim Gas vor allen Dingen die fetten Vorräte, die halt zu scheiße teurem Preis vollgefüllt wurden. Ja, wenn du da sowas rausholst, dann muss das immer noch scheiße teuer sein. Gleichzeitig hast du aber auf dem Markt Preise, die eben wettbewerbsfähig sind. Oder anders ausgedrückt, die Anzahl Gründe, weswegen du aus den Lagern da Gas rauspropeln musst und das zu teuer verteuern musst, sind jetzt nicht so richtig offensichtlich. Na, aber hey. So, und dann haben wir übrigens eine Rezession. Weil die deutsche Wirtschaft ist nur noch in eine Rezession gerutscht. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt von Januar bis März um 0,3% zum Vorquartal und damit das zweite Vierteljahr in Folge. Insbesondere stinkende Konsumausgaben bremsten die Wirtschaftsleistung. Diese gingen im ersten Quartal preisbereinigt um 1,2% zurück. Sowohl für Nahrungsmittel und Getränke als auch für Bekleidung und Schuhe sowie für Einrichtungsgegenstände gaben die privaten Haushalte weniger aus. Auch die staatlichen Konsumausgaben nahmen um 4,9% ab. Investitionen und Export stiegen aber schon wieder. Die Investitionen stiegen hingegen im Vergleich zum Vierpunktquartal 2022. In der Baubranche wurden 3,0% mehr investiert. Die Investitionen in Ausrüstung, sprich Maschinen, Geräte und Fahrzeuge um 3,2%. Der Export von Waren und Dienstleistungen stieg um 0,4%. Der Import nahm um 0,9% ab. Im internationalen Vergleich hinkte die deutsche Wirtschaft zu Jahresbeginn hinterher. Sowohl in der EU als auch in den USA stieg das BIP im Schnitt leicht an. Das BIP ist übrigens umstritten, bla die Fasel, bla, bla bla. Ob sich die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts als aussagekräftiger Indikator für eine Wohlstandsmessung eignet, ist schon länger umstritten. Bla bla. So, also ja, die Konsumausgaben bremsten die Wirtschaftstätigkeit. Ja nun, also das du kannst es überall in den Nachrichten wahrnehmen und selbst wenn du es nicht in den Nachrichten wahrnimmst, kannst du es an den Preisen, die du bezahlst, wahrnehmen. Die fucking Inflation sorgt dafür, dass dein Geld weniger wert ist. Und nachdem absehbar ist, dass die fucking Inflation noch gar nicht überall durch ist, tust du vielleicht auch gut daran, jetzt nicht irgendwie Scheiße jetzt zu kaufen. Vielleicht tust du gut daran, Scheiße jetzt zu kaufen, wenn sie noch nicht teurer geworden ist. Aber wenn Scheiße schon teurer geworden ist, willst du sie vielleicht einfach doch nicht sofort kaufen, sondern willst damit vielleicht noch irgendwie ein bisschen warten, bis die Inflation dann durchgerollt ist. Oder anders ausgedrückt, ja natürlich, die fucking Inflation sorgt dafür, dass die Konsumausgaben weggehen. Dass Privatbevölkerung eben ihr Geld nicht mehr ausgibt für Zeug, was sie nicht super dringend braucht. Ja, ach. Na, deswegen jetzt die Löhne und Gehälter nicht steigern, weil das würde eine Lohnpreisspirale verursachen. Er führt halt auch nur dazu, dass die Leute dann immer weniger Geld ausgeben. Das wiederum macht eine fucking Rezession, die auch nur heißt, dass es zwei Quartale in Folge Wirtschaftsdingsbumsvolumen abnimmt. Was, wenn man sich denn die Zahlen lange genug in der Vergangenheit anguckt, kurz bevor Corona ausbrach, sich schon abzeichnete. Na, das letzte Quartal vor Corona war ein Nullquartal, was relativ knapp auf der Nulllinie landete und danach war Corona und damit waren Zahlen sowieso nicht mehr vergleichbar. Und jetzt haben wir halt die fucking Inflation, die dafür sorgt, dass die Leute keine Scheiße mehr kaufen. Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist, die Leute kaufen übrigens keine Scheiße mehr. Ja, ach. So, na, dass der Staat die staatlichen Konsumausgaben um 4,9% abnehmen, das liegt ja auch nur daran, dass dem Lindner ständig einer abgeht, wenn er irgendwo Geld nicht ausgibt. So, na, inwiefern das gerechtfertigt ist, kann man sich auch noch drum kloppen. Weil, also aus der Krise raussparen wird übrigens nicht funktionieren. Spoiler. Na, ich meine, dass das nicht funktionieren kann, könnte man zum Beispiel an den Griechen in der Zwischenzeit gelernt haben. bei denen dann ja auch Regierungen entsorgt wurden. Deswegen.
Aber hey. So, jetzt haben wir aber erst 17 Minuten.
Deswegen fangen wir nochmal vorne an. Also ja, die Gasspeicher wären eigentlich zu wenig, wenn man denn da die vorhergesagte Menge an Wasserstoff drin parken wollen würde. Mal ganz davon abgesehen, dass die Gasspeicher unter Garantie nicht so dicht sind, dass du da eine große Menge Wasserstoff reinkippen kannst, ohne dass sie dann sich irgendwohin entfleucht. Oder anders ausgerückt, dass ich alles überhaupt nicht H2 ready. Aber hey, na also ja, wenn wir das mit dem Wasserstoff ernst meinen würden, wie die Regierung regelmäßig ja nicht müde wird, also wie ein Ferengi-Minister, Christian, ihm geht ständig einer ab, wenn er Geld nicht ausgibt. Nun, die Gaslagerstätten da sind zu klein. So, da wird ihm wohl eine Weile nichts abgehen müssen, weil es braucht mehr Gaslagerstätten, wenn er das denn ernst meinen würde mit Wasserstoff. Alternative, er muss zugeben, er meint das nicht ernst. Dann kann ihm auch einer dabei abgehen, dass er nicht Geld investiert. Ja, ich weiß auch nicht. Na, also die Gaslagerstätten sind zu klein für Wasserstoff. Also für die Mengen an Lagerungskapazität, die man für Wasserstoff bräuchte. So, der Scholz hat dann irgendwie was von letzte Generation wäre ja total bekloppt geredet. Ja, also erstens ist so eine Wortwahl nicht opportun. Zweitens, dass man sich über die Maßnahmen, mit denen letzte Generation darauf aufmerksam machen will, dass die Regierung sich nicht an Gesetze hält, dass man sich da über die Maßnahmen streiten kann, ob die hilfreich sind, bin ich ja sofort dabei. Ja klar, die Maßnahmen, die letzte Generation ergreift, sind nicht offensichtlich hilfreich. Ach, so. Gegenfrage. Welche Maßnahmen könnte man denn ergreifen, um darauf hinzuweisen, dass die Regierung sich nicht an Gesetze hält? Beziehungsweise die Regierung dazu auffordern, sich an Gesetze zu halten. Na, wäre das nicht irgendwie Aufgabe von Staat? Ist es nicht eigentlich Aufgabe des Parlaments, die Exekutive zu kontrollieren? Was macht das Parlament eigentlich? Und wenn wir dann schon mal gerade dabei sind, nachdem ja Regierungsmitglieder auch im Parlament rumfurzen, was wird das eigentlich? Na? Oder anders ausgedrückt, ja, also ist mir jetzt nicht so richtig klar, wie das alles funktionieren soll. Was mir klar ist, ist, es kann so nicht funktionieren. So, na, dass man jetzt irgendwie letzte Generation dann als bekloppt bezeichnet, dass man die als kriminelle Vereinigung deklariert, wie es die Wahlkampfbehörde in Wahlkampfistan tut. Ja, also damit hilft man auch niemandem. Mal ganz davon abgesehen, wenn man dann auf Webseiten dann auch noch verleumderische Texte, unwahre Tatsachenbehauptungen behauptet. Gerade als Behörde wäre es opportun, sowas zu unterlassen. Aber hey. Also ich meine, ja, kannst du machen. Machst du dich halt aber auch nicht, machst du dir keine Freunde. Was denn? Ja, Sun Elevation. Ja, irgendwie auch. Kommt da ein scheiß Fahrrad. Der Bus da hinten kommt, habe ich ja noch gesehen. Aber so, also ja, der Scholz hat sich da also auch keine Freunde zugelegt. Nebenbei, die Rohrverlegung hier. Also in dieser Woche haben sie sich irgendwie da hinten an das eine Haus range. Rohr verlegt. Und zwar irgendwie Anfang der Woche eigentlich schon. Ach, der fährt hier gar nicht um die Ecke. So, dass Google Suchtreffer nicht entfernt, wenn die Finanzwerbedödels nicht zeigen können, dass das, was in den Suchtreffern zu finden ist, unwahre Tatsachenbehauptungen sind, ja. Unionspolitiker für Beobachtung der Gruppe Letzte Generation. TÜV Rheinland laut Gericht mitverantwortlich für Brustimplantate-Skandal. Sicherheitspanne bei Scholz-Ankunft in Frankfurt. Ja. Super. Dass die Union die Grundlage des Rechtsstaates immer wieder verlässt. Überrascht jetzt auch nur Leute, die die Union noch nicht gesehen haben. Na, also ich meine, das sind die, die Parteispendenskandale in gigantischen Mengen hatten. Shadow Ratio von 6:46 bis 19:47, 13 Stunden und angeblich 0 Minuten.
Das stimmt aber nicht, weil da ist eine Minute Differenz da drin. Aber na, das, die Union mit ihren Parteispendenskandalen, der jüngste davon, wurde ja nie aufgeklärt und wird auch nicht mehr aufgeklärt werden können, weil der Fetzer hat ja schließlich sein Ehrenwort gegeben. Dass die also vielleicht besser nicht gar so große Brötchen backt, ich weiß auch nicht. Na? Aber so und Google hier so, ja, so ey. Oder ein BGH so. Nein, Google muss nicht jede Scheiße löschen. Es reicht völlig aus, wenn Google sagt, so ja, dann beweist mal, dass die Scheiße da nicht stimmt. So, und wenn die Finanzdödels da nicht beweisen können, dass die Scheiße da nicht stimmt, dann darf Google die Suchtreffer da stehen lassen. Überraschung, Überraschung. Na? Also ich meine, das Überraschende daran ist, dass da irgendwelche Finanzdödel bis zum BGH gezogen sind und sich dann quasi nur ein EuGH-Urteil in neu verpackt einzutreten. Aber so, ja, das Gebäudeenergiegesetz ist dann nicht in den Bundestag geschubst worden, weil die Ferengis, ich weiß nicht, was sie spielen, Totalopposition. Als Regierung Opposition spielen kannst du bringen, kommt aber irgendwie nicht so richtig geil. So, vor allen Dingen, wenn du irgendwie mit langfristigen, richtig langfristigen Projekten unterwegs bist, kommt also überhaupt gar nicht geil. Ja, also ich meine, man kann sich jetzt drum kloppen, ob das irgendwie dringend ist, dass irgendwie vor der Sommerpause das Gesetz dann auch irgendwie durch den Bundestag gekegelt wird. Also ich meine, die paar Monate machen jetzt auch nicht den gigantischen Unterschied. Vor allen Dingen, wenn das Gesetz sowieso erst irgendwie zu einem Jahreswechsel in Kraft treten soll. Wo es sicherlich nicht hilfreich ist, ist, wenn ein Gesetz zu kurzfristig, bevor es dann tatsächlich gelten soll, festgesetzt wird, weil es da ja Leute gibt, die sich dann noch darauf vorbereiten müssen, dass sie dann eben keine CO2 in die Atmosphäre Blasheizungen mehr verbauen dürfen. Na, aber ja. Also was die FDP da spielt, ist mir schwer unklar. Um nicht zu sagen, völlig schleierhaft. Weil also irgendwas spielen die da und ich sehe es nicht. Habe keine Ahnung, was das werden soll. So, von daher, ja. Zack. Ja, und das tolle neue zweite Online-Zugangsgesetz, was jetzt irgendwie alles besser machen soll, hat das Gruselkabinett sowas beschlossen. Ja, ich vorhersage mal, also im Moment springt mir nicht an, dass es nicht ein Papiertiger ist. Von daher wäre möglich, dass es wieder auch nur ein Papiertiger ist. Also wenn es denn überhaupt ein Tiger ist und nicht irgendwie eine Miezekatze, eine papierne Miezekatze. Also ja, dann sollte es hier dann doch ganz ernsthaft. Na? Also die Idee dahinter, dass man ganz doll viel Online-Blafhasel macht und dass das alles total einfach benutzbar werden soll, bla bla. Ja, das ist auch eine Absicht, die finde ich gut. Wie viel davon können Sie denn umsetzen und wie nutzbar wird es dann wirklich? Und durch wie viele brennende Reifen musst du springen, um irgendwie alle zig Jahre mal irgendwie Gedöns vom Staat zu bekommen? Aber hey. Ja, dann gibt es die ersten Energie- und Gasversorger, die jetzt ankündigen, dass sie die Preissenkungen, die ja total offensichtlich ihnen zuteil werden, auch an Endkunden weitergeben wollen. Ja, what's keeping you from that? Also, weil wenn du verargumentierst, ja, aber die Preise, die musst du senken, ja. Warum erst so spät? Warum nicht viel früher? Na, das ist so der Teil, der mir halt sehr unklar ist. Na, also weil, ja, also sie stecken sich gerne die Gewinne ein. Ja, wissen Sie was, wenn Sie sich so viele Gewinne einstecken, da am Ende mal rauskommt, zu Schaden der gesamten Wirtschaft. Das hilft übrigens der Wirtschaft nicht, um mal was Offensichtliches zu formulieren. Ja, und der Wirtschaft nicht helfen tut dann eben auch die Rezession, die jetzt das Statistische Bundesamt offiziell deklariert hat. Weil, ja natürlich, bei Inflationen jenseits von Gut und Böse geben die Leute weniger Quark für Konsum aus. Weil, ja, alle Preise steigen. So, selbst wenn du also dieselbe Summe ausgeben würdest, könntest du davon weniger Quatsch kaufen. So, wenn du also inflationsbereinigte Preisinvestitionen da drin hast, dann ist es total offensichtlich, ja. Dann ist es eigentlich sogar noch verwunderlich, dass da nicht irgendwie eine 7 vorm Komma rumsteht bei Senkungen. Gut, es gibt Sachen, die muss man kaufen. Eben sowas wie überlebensnotwendige Überlebensmittel. Wenn man die nämlich nicht kauft, dann wird das mit dem Überleben ein bisschen schwierig. Aber hey. Na, von daher. Wo sind wir denn? 27 Minuten haben wir erst. Ja, also dass die Rezession da jetzt offiziell angekommen ist, war mir eine Frage von, okay, wann wird es dann offiziell festgestellt? So, Statistisches Bundesamt hebt die Hand und sagt, okay, wir haben hier 2 Quartale zusammen. Wir können es jetzt offiziell machen. Ja, also ich meine, es überrascht mich überhaupt nicht. Es überrascht mich mehr, okay, sie können es jetzt offiziell machen. So, weil ja, also, ne, man muss nicht besonders extrem begabt sein, um auf die Idee zu kommen, dass seit dem Kriegsausbruch da irgendwie die Wirtschaft in einem Zustand ist, der eben nach Corona sich nicht erholt hatte. So. Na, also weil in den Corona-Jahren, da lief ja sowieso alles nur noch nach. Also wenn der Staat da jetzt nicht Geld reinbläst, dann sind da Firmen weg. So hat der Staat größere Mengen Geld irgendwo reingeblasen. Wo ist das Geld eigentlich hinversackt? Wissen wir nicht so richtig, ne? Man ist davon abgesehen, dass ja dann Firmen wie Karhof, Kaufstadt dann trotzdem implodiert sind. So, die haben ja aber auch irgendwo Geld hingeblasen bekommen. Ja, scheint irgendwie entweder nicht genug gewesen zu sein oder nicht geholfen zu haben oder I don't know. Na? Von daher, so, 29 Minuten nach, wisst ihr was? Kommen wir in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir dann hier ganz klassisch Keueres Ende, PS22 von 2012, My Wish, 3 Minuten 55. Dann gibt es aus dem schönen Morgen vom 15. Mai den Köppersbusch zur Bremenwald in 4 Minuten 16. Dass in Bremen der Bovenschulte wieder mit Rot und Grün zusammengehen will, ist da so als unter ferner Liefernmeldung mal bei mir vorbeigeflogen. Oder anders ausgedrückt, der möchte die Regierungskoalition fortsetzen, die da, glaube ich, bisher schon bestand. Ja, ob das was wird, werden wir abwarten müssen. So, und dann sage ich erstmal danke fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch überkommt und irgendeine Vorträge in meine Richtung loswerden wollen würde, dürftet ihr das tun, indem ihr eine Mail an komplett.gmail.com schreibtet, einen Tröd an komport@trödcafé oder wenn es euch ganz schlimm überkommt, könnt ihr auch einen Tweet als komport absetzen. Und dann wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
The PS22 Chorus would like to dedicate my wish to you because how much you've meant to us. No matter what happens, we will always remember your kindness and your generosity. I'm not done. Thank you for making our year great year.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Das war vermutlich ein guter Sonntag für Bundeskanzler Olaf Scholz. Erst hat er den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Kanzleramt empfangen, dann die Laudatio für ihn und das ukrainische Volk beim Internationalen Karlspreis in Aachen gehalten. Und dann konnte Scholz abends auch noch einem Wahlsieger aus seiner eigenen Partei, der SPD, gratulieren. Dem Bremer Oberbürgermeister Andreas Bovenschulte.
Die SPD hat sich den ersten Platz in Bremen und Bremerhaven tatsächlich zurückgeholt von der CDU gestern. Die Grünen auf Platz 3 haben deutlich verloren mit knapp 12%. Die Linke bleibt stabil bei gut 11%. Das heißt, Rot-Grün-Rot könnte in Bremen weiter regieren.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ist Rot-Grün-Rot also doch nicht tot?
Ja. Wie die Bremer Stadtmusikanten sagten, etwas Besseres als den Tod finden wir überall, respektive eben in Bremen. Dahin hat sich dieses vermeintliche politische Experiment zurückgezogen. Und es gibt ein paar Sonderbedingungen in Bremen. Die grüne Spitzenkandidatin Maike Schäfer, zuständig fürs Verkehrsressort, hat irgendwie vergessen zu sagen, hey, wer hat denn das Deutschlandticket verhandelt? Das war sie als Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz. Stattdessen im Wahlkampf sozusagen Wiedergang Jarasch-Friedrichstraße, ein Inferno entfesselt mit der Abschaffung der Brötchentaste. Das ist sowas für grüne Kernwähler, die sich über jedes parkende Auto aufregen, aber nichts für die breite Fläche. Also da haben die Bremer Grünen auch selber ein bisschen was beigetragen. Aber natürlich strahlt rein das wirre Heizungsgesetz von Habeck, die Trauzeugen-Seilschaften-Affäre in seinem Ministerium. Und das tut natürlich besonders weh bei einer Moralpartei, die Moral immer auf dem Schild vor sich her trägt. Das hat den Grünen in Bremen erheblich geschadet. Und klar, das ist ein urbanes Milieu, das ist eine Stadt mit einer bedeutsamen, großen, kopfstarken Universität. Also wenn man es da schafft, das schlechteste Ergebnis seit über 20 Jahren einzufahren als Grüne, dann hat man richtig ein Problem. Auf der anderen Seite Bovenschulte, ruhig, grau, sachlich, erfolgreich in der Sachpolitik, wie immer man das bewerten mag. Bremen war Impfspitzenreiter, war führend beim Distanzunterricht, also hatte schnell Tablets besorgt, damit das auch funktionieren kann für die Schülerinnen und Schüler. Und um sein graumäusiges Image auszugleichen, hat er im Wahlkampf gesungen und Gitarre gespielt, weil er früher in Bands war. Also das sind so ein paar Besonderheiten, wie auch, dass die AfD komplett zerschmissen war, zwei AfDen im Grunde Wahllisten abgegeben haben und daran dann rechtlich gescheitert sind. Und auch eine interessante Sonderentwicklung bei den Linken, die so, ihr habt es gesagt, mehr oder minder 0,1% verloren haben, mit zwei sehr erfolgreichen Senatorinnen für Wirtschaft, Arbeit, Gesundheit, Verbraucher, Frauen. Die haben einfach Sacharbeit gemacht und offenbar kann das tatsächlich funktionieren, dass man damit sozusagen vom Fiasko der eigenen Bundespartei ablenkt.
Das heißt also, Rot-Grün-Rot könnte weiter regieren. Was kann der Rest Deutschlands von Bremen lernen?
Berlin nichts mehr, denn die Situation 2019 war ja eine ganz ähnliche wie jetzt nach den Wahlen in Berlin. Da hatte die CDU einen Durchmarsch gemacht, zum ersten Mal seit Gründung der Bundesrepublik, war ununterbrochen die SPD dran, war sie stärkste Partei geworden, aber die SPD hat dann gesagt, okay, es sieht jetzt vielleicht nicht so gut aus, aber wir versuchen trotzdem Rot-Rot-Grün zu machen, auch wenn die CDU die Wahl gewonnen hat, und wir ziehen das durch. Und da in der Hinsicht war gestern Erntedankfest. Es ist belohnt worden, dass ein linkes oder Mitte-Links-Bündnis, wenn es zu sich selber steht, eben auch politisch sehr erfolgreich sein kann. Und das stellt viele Fragen an die SPD, die wie zum Beispiel in Berlin dann allzu schnell zur Mitte oder zur anderen Seite überläuft und nicht an sich selber glaubt. Und das ist ja immerhin eine interessante Aussage für die in diesem Jahr noch anstehenden Landtagswahlen in Hessen und Bayern.
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön.
Gerne.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.